Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional Zürich Schaffhausen. Atomendlager ist Banken schon gesetzt. Pensionskasse Debakel. Zürcher Finanzdirektorin Ursula Gut ist unser Wochengast und nimmt Stellung zu der heftigen Kritik. Unentschieden auch im Heimspiel gegen IB hat es für den FC Zürich nicht zu einem Sieg gelangt. Das Wettermann, der Tag fängt sonnig an und hört regnerisch auf. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. 6 Standorte in der Schweiz werden von der NAGRA untersucht, um dann mal ein Endlager für radioaktive Abfälle zu bauen. 4 davon liegen ganz oder teilweise auf dem Gebiet der Kantone Zürich und Schaffhausen. Obwohl das ganze Verfahren immer noch am Laufen ist, sei der Entscheid eigentlich schon gefallen. Aufgrund von einem geheimen Papier schreibt die Sonntagszeitung, der Standort Zürich Nordost, also Banken, sei für die hochradioaktiven Abfälle eigentlich schon gesetzt. Dinge Stutz ist Vize-Gemeindepräsidentin von Martalen, einer von den betroffenen Gemeinden, und sie ist auch bei der sogenannten Regionalkonferenz dabei, dem regionalen Gremium also, wo da auch noch ein Wörtchen sollte dürfen mitreden. Ich habe sie gefragt, was sie zu dem heutigen Artikel sagt.
Das kommt natürlich jetzt für mich schon ein bisschen als Farce, weil wir unserer Bevölkerung auch immer gesagt haben, wir können mitreden, ihr könnt eure Anliegen einbringen, und jetzt hat man auf einmal das Gefühl, da ist ja schon alles gesetzt.
Jetzt hat ja die NAGRA reagiert und gesagt, das stimmt gar nicht, das sind immer noch alle Standorte zur Diskussion. Was glauben Sie jetzt?
Ja, das ist eben ganz schwierig. Mich dünkt, da ist doch ein Vertrauen jetzt arg missbraucht worden und das Vertrauen ist eigentlich nicht mehr so gross. Und ich denke mir jetzt müsste wirklich die NAGRA sofort mit uns Regionalkonferenzen Kontakt aufnehmen und uns aus erster Hand einmal informieren, was da abgeht. Weil ich glaube, das erwarte ich jetzt von Ihnen.
Was unternehmen Sie jetzt für Schritt?
Ich unternehme gar keinen Schritt, weil jetzt ist es an der NAGRA, auf uns zuzukommen. Also ich will da die Hintergründe wissen und ich denke mir, da liegt jetzt die NAGRA, ist da gefordert, zum reagieren und nicht mehr.
Wenn man jetzt den Bericht heute liest, dann hat man irgendwie gleich das Gefühl, die Würfel sind gefallen, der Standort Zürcher Wieland, Zürich Nordost ist eigentlich gesetzt. Wie sehen Sie das? Also ist der Standort überhaupt noch zu verhindern aus Ihrer Sicht?
Für mich ist es nach wie vor wichtig, dass wir den sichersten Standort für die Tiefenlagerung haben müssen. Und das heisst ganz klar, es müssen alle 6, und ich sage jetzt alle 6 Standorte, müssen so miteinander verglichen werden, dass man überall die gleichen Bohrungen macht, die gleichen Untersuchungen. Das ist bis jetzt noch nicht gemacht worden.
Wenn man das jetzt würde machen und das Resultat wäre dann tatsächlich Zürich Nordost ist der Beste, würden Sie dann das so akzeptieren?
Ja, das ist ja eben leider noch nicht so, dass man weiss, wo denn der sicherste ist. Aber wenn die Untersuchungen wirklich an allen 6 Standorten so gemacht wird, dass sie vergleichbar miteinander sind und es dann bei uns sollte sein, ja, ich glaube, dann müssen wir in sauren Äpfel beißen.
Ähnlich geäussert wie Dinge Stutz hat sich auch die Schaffhauser Regierungspräsidentin Ursula Hafner. Das betreffende Dokument von der NAGRA sei ein weiterer Hinweis dafür, dass die NAGRA voreingenommen sei, sagt sie in der Sonntagszeitung. Auch die Ursula Hafner verlangt jetzt, dass sich die NAGRA erklärt. Sind die Würfel also schon gefallen für ein Endlager im Zürcher Wieland? Mehr zu dem Thema auch im Echo der Zeit am 6. Gegen den Nationalrat und grünliberalen Chef Martin Bäumle läuft eine Strafuntersuchung. Es geht um Amtsgeheimnisverletzung, die er als Stadtrat von Dübendorf gemacht hat, wie die Sonntagszeitung berichtet. Der Grund: vor der Abstimmung über ein Hochhausprojekt im letzten November hat er einem Journalist Informationen zugespielt, dass der Bauherr Betreibungen am Hals hat. Ob es zu einer Klage kommt, ist noch offen. Erst wenn es dann soweit ist, will Martin Bäumle über allfällige Konsequenzen entscheiden, wie er im Regional gesagt hat. Grosser Drang am Flughafen Zürich. Weil in mehreren Kantonen die Herbstferien anfangen, sind vom Freitag bis heute rund 250'000 Passagiere abgeflogen. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt, wie ein Flughafensprecher gesagt hat. Trotz dem Grosser Drang hätte es kein grösseres Problem gegeben. Anfangs Wochen ist in Zürich ein Treffen zwischen den Vertretern vom FC Zürich, von GC und der Stadt Zürich geplant gewesen. Thema, wie weit kann eine künftige Zusammenarbeit gehen, ist sogar eine Fusion denkbar. Angestoßen hat das Treffen offenbar die Stadt Zürich, auch im Hinblick auf das geplante Stadion. GC hätte das Treffen aber im letzten Moment Platz lassen, meldet die NZZ am Sonntag. Grund sagt offenbar, dass GC wegen der Siegesserie in den letzten paar Wochen das Interesse verloren hat. Beide Clubs haben bis jetzt keine Stellung dazu genommen. Der grösste Kürbis weit und breit kommt aus Pfungen. Bei der Schweizer Meisterschaft der Seegräben am Pfäffikersee hat ein Kürbis aus Pfungen gewonnen. Mit einem Kampfgewicht von 768,5 Kilo ist er mit Abstand der schwerste gewesen, wie die Veranstalter mitteilt haben. Das hat nicht nur für den Schweizer Meister, sondern sogar für den Europameistertitel gelangt. Teurer Saisonabschluss für einen 32-jährigen TÜV-Fahrer. Die Polizei hat ihn gestern zu Neftenbach mit 195 km pro Stunde gestoppt, erlaubt gewesen wäre 80. Er hat halt noch einmal in diesem Jahr seine Maschine so richtig ausfahren, hat der TÜV-Fahrer der Polizei gesagt. Regionalschall-Wochengast heute ist es Zürcher Regierungsrätin und Finanzdirektorin Ursula Gut. Der Regierungsrat ist schuld am Debakel der Pensionskasse vom Kanton Zürich. Und die Finanzdirektoren der letzten 15 Jahre tragen alle eine grosse Mitschuld, als auch die amtierende Finanzdirektorin Ursula Gut. Das ist kurz zusammengefasst das Fazit vom 200 Seiten dicken Bericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission. Viel Kritik also, die da auf Ursula Gut zugekommen ist. Ursula Gut war heute Nachmittag in unserem Studio. Ich habe sie zuerst gefragt, wie sie die massive Kritik von den letzten Tagen hat können wegstecken.
Ja, gerade wegstecken kann man das nicht automatisch. Ich glaube, das wäre auch gar nicht gut. Das muss einen beschäftigen. Aber man muss sich dann selber bewusst sein und sich Rechenschaft ablegen, wo hat man vielleicht Fehler oder Versäumnisse gemacht und wo ist es eine gewisse Polemik auch bei gewissen Journalisten.
Und wenn Sie sagen, Sie können es nicht so wegstecken, also wie fest beschäftigt Sie das jetzt auch, wenn Sie nicht im Büro sind, wenn Sie vielleicht daheim sind mit Ihrem Mann? Gestern sind Sie als die eiserne Lady von der Goldküste im Tagesanzeiger beschrieben worden. Also stecken Sie das einfach weg oder nagen das einem?
Wissen Sie, die eiserne Lady, das ist ja so ein bisschen eine Qualität, die verschiedene Seiten hat. Das hat durchaus auch positive da dabei wegstecken. Man nimmt das zur Kenntnis, man beschäftigt sich mehr mit den Fakten, mit dem Puck-Bericht. In dem habe ich natürlich x-mal gelesen. Und er ist ja für mich auch nicht so erstaunlich gewesen, von allem Anfang an jetzt am Dienstag, sondern das ist ja ein ganzer Prozess, der losgegangen ist, eigentlich vom Moment an, wo ich eine Strafanzeige habe eingereicht. Das ist ja schon sehr lang her inzwischen. Das ist im November 2009 gewesen. Und seitdem ist eigentlich das Thema immer bei mir aktuell gewesen und habe ich mich damit beschäftigt.
Also eben, was das für Sie so persönlich bedeutet, wenn Sie nicht recht sagen, gleich noch letztes Mal den Versuch. Also wie fest nagt das jetzt an der Ursula Gut?
Ja, das lässt einem nicht gleichgültig. Da denkt man intensiv darüber nach, hat man noch Sachen können besser machen. Das beschäftigt einem schon. Aber es darf einem auch nicht überwuchern, weil sonst tut man andere Pflichten, die man auch noch hat, in anderen Dossiers vernachlässigen.
Dann schauen wir jetzt zurück, den Dienstag von dieser Woche am Vormittag. Da hat die PUC, die Parlamentarische Untersuchungskommission, ihren Bericht, 200 Seiten dick, ist vorgestellt, eben mit den bekannten Anschuldigungen. Am Nachmittag dann sind Sie mit dem Markus Kegi, dem amtierenden Regierungspräsident, zusammen vor den Medien und haben im Grossen Ganzen gesagt, so wie es PUC jetzt schildert, stimmt es nicht. Wir sind nicht alleine verantwortlich und wir haben da viel Gutes gemacht. Der Auftritt ist weit auf Unverständnis gestossen, wir haben gefunden, mindestens ein bisschen ein Eingeständnis mal, sind schon auch bei uns wichtige Sachen falsch gelaufen, wäre besser angekommen.
Ja, ich habe das festgestellt, dass ziemlich auf Kritik gestossen ist, der Auftritt. Ich habe ein gewisses Verständnis, insofern, wenn das so übergekommen ist, dass wir nicht haben wollen, akzeptieren, dass da Fehler passiert sind. Selbstverständlich sind in den letzten Jahren vom Moment an, wo der PUC-Bericht dauert, also oder die Zeitpunkt, wo er angeschaut hat, ab 2000 enorme Fehler passiert. Und ich muss sagen, ich wette auch, die wären alle nicht passiert. Und ich wette auch, ich hätte die Finanzdirektion anders angetroffen. Und mir wäre es auch wohl, ich hätte schon im ersten Monat gemerkt, was da läuft.
Also sind Sie Ihren Vorgänger zum Teil ein bisschen, nehmen Sie es dann ein bisschen übel, dass Sie da mit der BVK, kann man schon sagen, eigentlich einen Sauladen bekommen haben?
Ich möchte nicht über meine Vorgänger reden. Ich möchte einfach festhalten, dass mich niemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass da gewisse Probleme bestehen. Und dann muss man vielleicht schon auch sagen, dass das auch nicht ganz ohne Grund war, dass ich nicht davon ausgegangen bin. Weil die Staatsanwaltschaft hat ja gewisse Untersuchungen gemacht. Es ist daraus nichts rausgekommen. Und auch eine Kommission vom Kantonsrat hat sich damit beschäftigt, mit gewissen Vorwürfen, die offenbar an sie gelangt sind, die sie angeschaut haben. Und auch die Kommission hat festgestellt, es ist eigentlich alles in Ordnung. Oder einmal die Mehrheit hat das festgestellt. Es hatte keine Governance-Themen. Und insofern konnte ich davon ausgehen, es sei eigentlich in Ordnung, was ich antreffe. Und es hat auch eben kein Vorgänger, nicht der Amtschef, nicht der Generalsekretär mich darauf hingewiesen.
Jetzt gleich nochmal rasch zurück zum Dienstag. Parallel zu der Medienkonferenz hat es auch noch eine Mitteilung gegeben, die ist überschrieben gewesen mit PUC-Bericht bestätigt, BVK auf dem richtigen Weg. Da muss man jetzt gleich sagen, selbst ein ganz windiger PR-Berater hätte den Inhalt von dem PUC-Bericht von den 200 Seiten eigentlich nicht besser können verdrehen.
Der Titel, der schaut auf das, was in den letzten Jahren passiert ist.
Nämlich maßgebliche
Verbesserungen. Ob das ein glücklicher Titel ist, da will ich eigentlich jetzt auch meine Frage stellen. Vielleicht ist das wirklich gar nicht gut gewesen. Sicher ist er nicht gut übergekommen. Aber ich natürlich als die noch amtierende und letzte Finanzdirektorin, mir ist es natürlich wichtig, können zu sagen, was ist in den letzten Jahren alles passiert, weil schliesslich habe ich Änderungen herbeigebracht.
Und das, dafür werden Sie als einziges Regierungsmitglied auch gelobt in dem Bericht, um das auch noch zu sagen. Trotzdem, es gibt auch Anschuldigungen und darum sagt man auch, man muss sich jetzt überlegen, ob man quasi die Verantwortlichen, das sind eben eigentlich der Regierungsrat und vor allem natürlich die verschiedenen Finanzdirektoren und eben auch Sie, dass man da eine Haftungsklage macht. Was sagen Sie zu dem Vorgehen, zu dieser Möglichkeit?
Ja, man muss auch da ein bisschen unterscheiden. Es ist einerseits die Expertise Schmid, auf die man da sich stützt.
Ein Jurist.
Ein juristischer Gutachter, der sagt, das müssen wir prüfen. PUC selber nimmt ja da ein bisschen Abstand. Sie sagen, ja, das sind rechtliche Fragen, die man muss prüfen. Wir aber, PUC-Mitglieder, wir sind ein politisches Gremium, wir urteilen darüber jetzt nicht. Das muss man klären. Und das soll man auch klären und das muss dann auch der Stiftungsrat zum Beispiel klären, ob man so eine Verantwortlichkeitsklage machen soll.
Also eben die Möglichkeit, die steht im Raum, das sehen Sie in dem Fall offenbar auch so. Was würde das jetzt für Sie persönlich politisch, privat für Konsequenzen haben, wenn Sie dann plötzlich eine Klage am Verhalt hätten?
Wissen Sie, eine Klage als solche ist noch nicht ein Urteil. Und darüber will ich mich jetzt eigentlich nicht unterhalten, sondern ich schaue dem entgegen, ob das passiert und dann sehen wir weiter.
Schauen wir noch weiter zurück. Mai 2007 sind Sie gewählt worden in den Regierungsrat, sind sofort Finanzdirektorin geworden und damit eben auch Chefin von der BVK. Der umstrittene Anlagechef, der ja auch im Zentrum steht eigentlich vom Ganzen. Wie haben Sie den kennengelernt? Wie haben Sie den zuerst erlebt?
Also mal zuerst muss ich sagen, dass der Anlagechef zu keinem Zeitpunkt mir direkt unterstellt ist, sondern am zuständigen Amtschef. Und dann ist das
aber
so.
Aber im Departement.
In meiner Direktion, selbstverständlich, jawohl. Und zuerst geht man so eine Arbeit hin, man fängt an zu arbeiten und man tut nicht alle Mitarbeitenden unter Generalverdacht, sondern alle haben mal einen Bonus, man schaut quasi und schafft sich ein und tut dann mit der Zeit vielleicht Beurteilungen machen. Aber das ist nicht möglich, dass man alle zuerst einmal überprüft oder sogar auswechselt. Das ist ja dann auch so ein bisschen inkonsistent, wenn man dann auf der anderen Seite einen Vorwurf hört, wenn man mal sich wirklich von jemandem getrennt hat.
Und eben, es ist etwa zwei Jahre gegangen, gut zwei Jahre, bis Sie dann eine Strafanzeige eingereicht haben. Macht Sie sich heute irgendwie Vorwurf, dass Sie gleich finden, ja, eigentlich hätte ich es vorhin müssen merken.
Nein, ich habe es nicht vorher können merken, aber ich habe schon Massnahmen ergriffen, um die Macht zu begrenzen, die der Anlagechef hatte. Nämlich bin ich die, die in weniger als einem Jahr seit meinem Amtsantritt hat dafür gesorgt, dass mehr Mitarbeitende in der BVK können angestellt werden. Es war nämlich sehr eine dünne Personaldecke gewesen und auch damit die Grundlage gelegt haben, dass er einen Stellvertreter hat bekommen. Also man muss einfach zuerst im Amt sein und schauen, wie ist es, und dann kann man dran hin. Und wenn ich denke, wie viele Jahre vorher vergangen sind, wo gar nichts passiert hat, dann kann ich das eigentlich, den Vorwurf, nicht auf mir sitzen lassen, ist lang gegangen.
Und gleich eine Zeit lang haben Sie offenbar auch auf ihn gehört, was er sagt. Es hat verschiedene Abstimmungen gegeben, wo Sie zum Teil mit Stichentscheid quasi ihm gefolgt sind und gesagt haben, man soll an dieser offensiven Anlagestrategie festhalten, wo sie also Anträge abgewiesen haben mit Stichentscheid, dass man eine sichere Anlagestrategie verfolgt. Wenn Sie da heute zurückschauen, wie beurteilen Sie die Entscheidung, die Sie da gefällt haben?
Ja, es sind eigentlich nicht viele so Entscheide gewesen, wo ich den Stichentscheid gegeben habe. Das sind zwei Entscheide gewesen. Und Sie müssen sich vergegenwärtigen, da bin ja nicht einfach nur ich in dem Raum gewesen und noch Arbeitnehmervertreter, sondern eine ganze Reihe von Leuten, nämlich auch Arbeitgebervertreter, Langjährige. Es hat auch Spezialisten gehabt, Experten. Und das ist mir da nicht so übergekommen, dass das eine Anlagestrategie sollte sein, die nicht gut ist. Abgesehen davon...
Wie sehr profitgewiesen sind, wo, oder zum Beispiel von diesen Arbeitnehmervertreter?
Sie haben nicht generell sich gegen alle Teile von dieser Strategie gewendet, aber sie haben in ein oder zwei Kategorien haben sie gewisse Bedenken gehabt. Aber wissen Sie, die Strategie ist jetzt als solches 4 Jahre in Kraft gewesen, und das sind auch Bandbreiten, die man muss beachten muss. Und die BVK hat halt auch einen Deckungsgrad gehabt, wo man nicht hätte können sagen, wir gehen jetzt nur noch auf die sicherste Seite, weil sonst hätte sich der immer noch schlechter entwickelt.
Frau Gut, jetzt ist also der Puck-Bericht da. Der Anlagechef steht vor Gerichtsurteil, sollte demnächst bekannt werden. Was bleibt, das sind Probleme bei der BVK. Der Deckungsgrad ist immer noch bei 85%. Und was jetzt seit dem Dienstag wieder vermehrt auch kommt, sind Forderungen, vor allem aus dem politisch linken Lager. Der Kanton müsse da noch mehr Geld nachschiessen, zusätzlich zu den 2 Milliarden, die sowieso kommen. Was sagen Sie dazu?
Also die 2 Milliarden, die sind ja beschlossen. Das hat der Regierungsrat und auch der Kantonsrat beschlossen. Und die 2 Milliarden kommen daher, weil man in vergangenen Zeiten, lang vor meiner Zeit, Entscheid gefällt hat, dass gewisse Summen eben BVK soll übernehmen statt der Staatshaushalt. Da ist also der Steuerzahler entlastet worden. Und das ist deshalb passiert, weil der Staatshaushalt dort auch in einer schlechten Situation war. Das ist so, muss man so erklären. Aber der Betrag etwas, ist gesprochen. Nie mehr
machen.
Das sollte man nicht machen, auch wenn man kann sagen, das ist von allen politischen Kräften gedeckt gewesen. Aber im Nachhinein ist das wahrscheinlich nicht ein gescheidener Entscheid gewesen, oder sicher nicht.
Und jetzt eben die Forderung, dass noch mehr Geld vom Kanton, quasi von den Steuerzahlern in die BVK eingeschossen werden, kommt von links, kommt von den Gewerkschaften. Wie stellen Sie sich da dazu?
Ja, im Moment sehe ich keinen Anlass, dass da noch mehr Geld sollte fliessen. Wir hoffen jetzt wirklich, dass sich mit diesen Massnahmen auch der Deckungsgrad dann verbessern, also mit dieser 2 Milliarden Einlage ganz sicher. Und dass wir eine gute Strategie, eine Anlagestrategie werden haben, wo auch natürlich auch mit dem Markt, der muss auch mitspielen, das ist ganz klar, an dem hat sich nichts geändert, sich der Deckungsgrad wirklich wieder besser entwickelt.
Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, der Deckungsgrad über momentan liegt bei 85% ist eigentlich in Tat und Wahrheit noch viel schlechter, wenn man richtig würde rechnen, und es fehlen nicht etwa 4 Milliarden, sondern 10 Milliarden. Was sagen Sie dazu?
Da verweise ich eigentlich auf die Äußerung vom PUC-Präsidenten, der gesagt hat, das seien Forderungen, die viel zu hoch sind. Und daneben kann man vielleicht auch noch sagen, ein sehr interessanter Artikel ist heute in der NZZ am Sonntag, der darauf hinweist, dass wenn man damals, also Anfangs 2000er Jahre, nicht wirklich Gelder von der BVK genommen hat für Teuerungszulagen, für Sparbeiträge, für den Wechsel vom Leistungsprimat weg ins Beitragsprimat, sich dann eigentlich der Deckungsgrad ganz gut entwickelt hätte.
Eben, das ist das grosse Wenn, und jetzt ist es halt anders. Was aber immer noch ist zum Beispiel, dass sie ja mit der Verzinsung vom Vermögen von 4% rechnet, und das wissen, glaube ich, die meisten, die sich ein bisschen mit Finanzen beschäftigt, ist im Moment eigentlich illusorisch, vor allem, wenn es noch sicher sein soll. Müssen wir das nicht einmal anpassen?
Ja, die 4%, die sind nicht mehr passend, das ist ganz klar. Aber das wechselt ja eben auch, das haben wir so entschieden. Per 1.1.13 kommt der Zinssatz von 3,25 zur Anwendung und ist es nicht mehr 4%. Ja, aber wissen Sie, da muss ich jetzt auch mal darauf hinweisen, das hat sehr viel Überredung gebraucht, dass man in der Anlage oder in der Verwaltungskommission, dass man wirklich 3,25 nehmen und nicht damals nur 3,5%.
Und die Folge, wenn man es wirklich würde, vielleicht auf die 1-2%, die realistisch sind, würde aber die Folge davon wäre dann, dass der Deckungsgrad noch viel tiefer wäre. Das ist ein komplizierter Mechanismus, der dann dazu führt. Und das heisst, es wäre für den Kanton, wenn man es würde ehrlich ausweisen, wäre es für den Kanton wahrscheinlich dann sehr teuer.
Ja, im Moment ist die Sanierungsvorlage die richtige. Die hat, haben alle politischen Gremien jetzt so entschieden. Und jetzt gehen wir auf den Weg mit der. Wir hoffen auch, dass der Deckungsgrad so von der letzten Woche her betrachtet, sich noch besser entwickelt. Aber wie gesagt, wir sind immer noch im Oktober. Es kann noch viel passieren bis Ende Jahr.
Frau Gut, zum Schluss, nach dem Dienstag hat es auch sowohl von Parteien, zwar nicht besonders laut, aber doch, es hat Rücktrittsforderungen gegeben, den Medien zum Teil auch. Was sagen Sie eigentlich da dazu?
Ja, also sind also nur die Juso gewesen, wenn man also Parteien anschaut, die das gefordert haben. Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Und ich verweise auf
bei den Medien oder Tagesanzeiger, immerhin die grösste Zeitung.
Nein, das auch nicht im Tagesanzeiger. Und dort ist vor allem ein Journalist, der sich mit mir einmal auseinandersetzt, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. Er war noch nie bei mir gewesen. Es ist auch interessant. Aber nicht einmal er ist so weit gegangen. Ja, das sind Vorwürfe, aber der PUK-Präsident hat ganz klar gesagt, ich habe auch viel gute Entscheide gefällt, ich habe eigentlich eine Wende herbeigebracht und ich sehe keinen Anlass für einen Rücktritt.
Und 2015? Dann sind die gesamten Neuerungswahlen,
können Sie ja, da das ist sagen? Viel zu früh für mich bereits da dazu äußern. Da habe ich mich noch nicht entschieden.
Eben, Sie sind dann 62, wäre sowieso vom Alter her, ist man dann gerade so ein bisschen an der Kippe, soll ich nochmal 4 Jahre, ich habe dann das Pensionsalter in den nächsten 4 Jahren, in der nächsten Legislatur.
Ja, das ist lustig, dass Sie sich mit meinem Alter auseinandersetzen. Ich muss Ihnen sagen, das weiss ich wirklich noch nicht. Das ist zu früh.
Und ganz zum Schluss, wenn jetzt die Klage, die Schadenersatzklage gleich noch käme, würde das Ihre Beurteilung ändern?
Ich tue mich nicht weiter zu dieser Klage äußern, weil selbst PUK und der PUK-Präsident hat sich da nicht wollen näher dazu bekennen. Er hat gesagt, das muss man prüfen.
Unser Wochengast war das Zürcher Regierungsrätin und Finanzdirektorin Ursula Gut zu den Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Debakel bei der kantonalen Pensionskasse. Zum Sport. Wieder kein Sieg für den FC Zürich. In der 12. Runde der Super League ist der FCZ daheim gegen IB nicht über das 1:1 ausgekommen. Zürcher sind in der 30. Minute durch den Marco Schönbächler in Führung. In der 2. Hälfte hat IB aber durch einen Penalty können ausgleichen. Der FCZ-Stürmer Josip Trmann findet, es wäre mehr drin gelegen.
Die erste Halbzeit hat sensationell gespielt. Die zweite Halbzeit hat alles ein bisschen nachlassen, vielleicht Konzentration, vielleicht ein paar Abspiele. Es hat einfach alles nicht gestimmt. Und schade eigentlich, weil die 3 Punkte eigentlich für uns, wenn man die erste Halbzeit anschaut, verdient sind für uns.
In der Tabelle bleibt der FCZ damit in den hinteren Regionen, nämlich auf Platz 8. Die beiden anderen Resultate von heute Nachmittag. Sion gewinnt gegen Luzern 3:2, Basel gewinnt gegen Servette ebenfalls 3:2. Ein Resultat noch aus der Challenge League. Durch die Strecke vom FC Winterthur geht weiter. Er verliert auswärts gegen Vaduz mit 0:1. Regionalschall Zürich auf Hause zum Wetter. Da ist der Thomas Kleiber von SF Meteo.
Heute Nacht ist es überall trocken und es kühlt auf etwa 8 Grad ab. Morgen hat es zuerst an vielen Orten Nebel oder Hochnebel, aber nicht überall. Zum Teil ist es morgen auch freundlich, am ehesten sehe ich jetzt das im Kanton Schaffhausen. Der Nebel löst sich dann auch an anderen Orten auf, aber die Frage ist ein bisschen wann, weil in der Höhe kommen vom Aargau her bereits wieder neue Wolken daher. Darum gibt es wahrscheinlich an den meisten Orten auch nicht allzu viel Sonne. Am Nachmittag werden die Wolken dann immer dichter und morgens Abend kommt es wieder regnen. Die Temperaturen liegen morgen Nachmittag allgemein so um 16 Grad, z'Wald oben gibt es 15 und auf dem Bachtel 12 Grad. Am Dienstag ist es meistens stark bewölkt und es tut immer wieder regnen, zum Teil kräftig, und Nachmittagstemperaturen liegen um 16 Grad.
Und zum Schluss von unserer Sonntagssendung der Blick auf die neue Woche. Seit 100 Tagen packern und graben auf dem Bahnhofplatz Winterthur Bauarbeiter in der grössten Baustelle der Schweiz. respektive mindestens von der Stadt Winterthur. Hunderttausende von Fußgängerinnen und Fußgängern müssen drum herumlaufen. Wir schauen morgen mal in die 7 Meter tiefe Baustelle rein. Der FC Zürich hat seit ein paar Monaten ein Museum und am Dienstag fängt eine Sonderausstellung an. Es geht um Fankultur. Da sieht man, dass es zum Beispiel in Basel schon vor über 100 Jahren Ausschreitungen gegeben hat und man hört, wie sich über all die Jahre die Fangesänge verändert haben. Romeo und Julia, der Ballettklassiker, steht am Samstag auf dem Programm vom Zürcher Opernhaus. Es ist die erste Premiere vom neuen Ballettchef Christian Spuck, dem Nachfolger von Heinz Spörli. Was also für ein Ballett bringt der Neue auf die Bühne? Wir sagen es am Sonntag. Und nicht nur um klassische Kultur geht es bei uns. Morgen Abend startet nämlich unsere Herbstserie über Alternativkultur. Den Auftakt morgen machen zwei Frauen, die alles, was sich ihnen in den Weg stellt, umgarnet mit roten und pinkigen Wollfäden. Damit ist fertig Regenanschall für diese Woche. Am Mikrofon war Hans-Peter Künzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.